Herzlich willkommen zum Messe-Podcast zur eWorld. Heute geht es um Batterieschwärme, wie sie Strom günstiger machen und zu einer sozial gerechten Energiewende beitragen können. Daher freuen wir uns sehr, gleich drei Gäste zu diesem Thema bei uns im digitalen Studio begrüßen zu dürfen. Das sind Tobias Marder von der Flex Home Energy GmbH, Dr. Liliane Ableitner von der Exnaton AG und Dr. Manuel Lösch von der InnoCharge GmbH. Ihr alle kennt euch bereits, denn ihr arbeitet zusammen. Ihr habt gemeinsam ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Bevor wir da tiefer einsteigen, stellt euch doch einmal vor und beschreibt kurz euer Unternehmen. Fangen wir mit Tobias an.
Ja, hallo, ich bin Tobias Marder. Ich bin hier der Geschäftsführer von der Flex Home Energy. Wir sind eigentlich ein Spin-off, was rauskommt aus dem Bereich erneuerbare Energien. Das machen wir mit der Volllastenergie schon super lange. Aber jetzt haben wir eben spezialisiert auf den Bereich von Batteriespeichern, weil wir einfach diese Energiewende ein bisschen sozial gerechter machen möchten und den Strom eigentlich zu allen Kunden günstig liefern möchten. Wir bringen in dieses Projekt die Hardware ein. Wir bringen also wirklich die Batteriespeicher. Wir haben eine Plattform obendrauf, über die wie Batteriespeicher gesteuert werden. Und wir möchten, dass diese Batteriespeicher über Energieversorger gesteuert werden. Deswegen binden wir die an den Bilanzkreis von den Versorgern und dort dann eben tatsächlich die Steuerung bis in das Niederspannungsnetz eben zu ermöglichen.
Vielen Dank. Liliane, was ist deine Position und welches Unternehmen vertrittst du?
Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Liliane Ableitner. Ich bin Mitgründerin und CEO von Exnaton. Wir sind ein Softwaredienstleister, der es Energieversorgungsunternehmen und anderen Energiedienstleistern ermöglicht, innovative Stromprodukte an den Markt zu bringen. Für uns ist natürlich dann auch besonders spannend, wie binden wir Batterien in das Energiesystem ein und was für Tarife haben eigentlich dann so Batterien? Also wie, nach welchen Preissignalen am Markt richten die sich? Und darüber möchten wir heute im Detail drüber sprechen. Vielleicht noch ganz kurz zu uns als Unternehmen. Wir sind ein Spin-off der ETH Zürich und beliefern heute rund 50 Energieversorger, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, aber auch im Benelux-Markt mit Abrechnungssoftware.
Und Manuel, aus welchem Unternehmen kommst du?
Hallo zusammen, ich bin Gründer und Geschäftsführer von InnoCharge. Bei InnoCharge ist unser Kernprodukt eine Softwareplattform zur intelligenten Integration von flexibel steuerbaren Energieanlagen in Strommärkte. Flexibel steuerbar, das heißt, dass der Stromverbrauch verschoben werden kann. Das sind Batteriespeicher, natürlich ein Klassiker, geht aber auch über mobile Batteriespeicher in Elektroautos oder Wärmepumpen. Alles Anlagen, bei denen egal ist, wann genau die laufen, solange sie am Ende ihren Zweck erfüllen. Ja, und das Ziel, was wir mit unserer Softwareplattform verfolgen, ist die Steuerfähigkeit von dezentral verteilten Anlagen zu poolen und sie wirtschaftlich nutzbar zu machen für Stromlieferanten und für deren Kunden, weil eben am Strommarkt der Preis enorm schwankt. Ja, und bei großer Industrie ist es schon länger so, dass das Geschehen am Strommarkt Berücksichtigung findet im täglichen Ablauf. Aber bei kleineren Verbrauchern, bei Haushalten, bei kleinen Gewerben ist das jetzt erstmals durch Digitalisierung, durch Smart Meter so richtig lohnenswert. Da sind wir genauso an diesem Punkt, wo das Ganze in Masse in die Praxis kommt. Ja, und ich persönlich habe zu diesem Themenfeld vor Gründung von InnoCharge promoviert und eine Forschungsabteilung genau zu dem Bereich geleitet. Und damals haben wir geschaut, wie man eben die Brücke zwischen dezentralen Kleinanlagen und ja, Flexibilitätsmärkten schlagen kann. Und ja, nachdem wir da viele Innovationsprojekte gemacht haben, haben wir dann vor ein paar Jahren entschieden, dass jetzt die Zeit gekommen ist, um das Ganze auch in die Praxis zu bringen mit unserer Software-as-a-Service-Plattform.
Mit Software-as-a-Service, Manuel, du bringst dir gleich so eine Sache, weil wir können ja eigentlich jetzt hier, was wir machen möchten, ja sogar so eine Flexibilität-as-a-Service anbieten. Das ist ja eigentlich so das, wo wir hinterher rauskommen können, dass quasi, wie legt die Energieversorger von uns aus, so eine Flexibilität im Niederspannungsnetz als Service nutzen können, um hier die Flexibilitäten eben bei den Kunden nutzen zu können.
Ihr seid also eine Symbiose eingegangen, in der jeder eine wichtige Perspektive einnimmt. Flex Home liefert die Hardware, die Batteriespeicher. InnoCharge optimiert den flexiblen Stromverbrauch und Exnaton rechnet diesen flexiblen Stromverbrauch ab. Meine erste Frage zum Projekt geht gleich an alle drei. Warum jetzt? Und warum ist das Thema Batteriespeicher jetzt so zentral für die Energiewende?
Also von mir aus ganz klar, der Strompreis, der muss runter und zwar für alle. Wir wollen nicht nur einen Industriestrompreis günstig haben in Deutschland, sondern das ist möglich, dass das eben für alle hinzubekommen. Und dafür brauchen die erneuerbaren Energien noch ein bisschen Unterstützung. Und diese Unterstützung kann durch Batteriespeicher kommen. Bloß müssen diese Batteriespeicher auch geschickt gesteuert werden.
Was wollt ihr damit für Stromkunden und Stromkundinnen erreichen?
Also das Ziel ist eben wirklich, den günstigen Strompreis hinzubekommen, den Strom nicht mehr abzuschalten, keinen Redispatch-Kosten mehr zu erzeugen, sondern den Strom durch die Haushaltsstromkunden nutzen zu lassen. Das ist das Ziel, was wir bei Flexum Energy haben.
Manuel, wo genau hilft der Batteriespeicher in dieser Energiewende?
Zum einen haben wir ja mit der Energiewende einen enormen Anteil an Stromerzeugung heute schon durch Sonne und Wind. Wir sind jetzt so in der zweiten Hälfte der Energiewende. Wir gehen Richtung 80% Erneuerbare in Deutschland. Und ja, da haben wir einfach einen enormen Anteil an schwankender Erzeugung, die wetterabhängig ist. Das ist so ein Punkt, da können Energiespeicher sehr stark helfen. Der zweite Punkt ist, dass unsere Stromnetze zunehmend ausgelastet sind durch die fortschreitende Elektrifizierung. Fängt an bei Elektroautos, die mehr und mehr in die Masse kommen, geht auch weiter bei E-LKWs, die mittlerweile ja zwar am Anfang stehen, aber auch ganz klar Fahrt aufnehmen. Dann Wärmepumpen ersetzen, Gas und ja Ölheizung. Und die ganzen Anlagen, die können nicht gleichzeitig betrieben werden, auch wenn sie es teilweise vielleicht gleichzeitig betrieben werden wollen. Und Batteriespeicher bzw. eine Ebene höher, flexibler Stromverbrauch ist eine hervorragende Möglichkeit, um eben auf genau diese zwei Herausforderungen einzugehen, die schwankende Erzeugung und die Engpässe im Stromnetz.
Und wie, Liliane, unterstützt ein passendes Tarifdesign dabei, dass immer mehr Unternehmen und Haushalte in diese Speicher investieren?
Ja, ich glaube, an der Stelle muss ich ein bisschen ausholen. Ne? Wir müssen uns im Strommarkt einfach immer bewusst sein, dass wir ein Gesamtsystem vor uns haben. Ne? Wir haben nicht einen Inselhaushalt, der losgelöst Strom produziert, Strom speichert und verbraucht, sondern wir sind immer in einem vernetzten System aus vielen Zielpunkten, die Strom verbrauchen, aus vielen Zielpunkten, die Strom produzieren oder aber auch Strom speichern. Wir haben jetzt gerade schon von den Kollegen gehört, wir haben jetzt immer mehr erneuerbare Energie im System und wir sind jetzt hier plötzlich vom Wetter abhängig und nicht mehr von Schaltplänen, mit denen Kraftwerke jahrzehntelang Strom hergestellt haben. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft irgendwo nach und nach an diese neue, volatile Stromversorgung anpassen. Und da können natürlich Batterien sehr, sehr gut eingesetzt werden, um diese Volatilität irgendwo der entgegenzuwirken. Und jetzt zum Thema Tarifdesign. Das muss man sich mal so denken. Ne? Wir alle sind es eigentlich gewöhnt, fixe Stromtarife zu haben. Das heißt, die Kilowattstunde Strom kostet mich immer 36 Cent. Wenn ich jetzt aber als Privatperson in eine Batterie investiere, dann geht es ja auch darum, wie amortisiere ich diese Batterie. Und ich kann jetzt da entweder das Ganze zum Eigenverbrauch einsetzen, also zur Eigenverbrauchsoptimierung. Da geht es darum, dass ich den Strom, den ich bei mir auf dem Dach produziere, dann in der Batterie einspeichere und dann verwende, wenn die Sonne nicht scheint. Das ist jetzt nur die eine Perspektive oder das eine Ziel, was ich mit meiner Batterie verfolgen kann. Ich kann aber auch sagen, naja, ich möchte mit meiner Batterie irgendwo am Markt teilnehmen und diese Volatilität mit meiner Hardware abfedern. Und dafür hilft jetzt ein fixer Tarif nicht ganz so viel, weil wir haben am Stromhandelsmarkt haben wir volatile Preise. Strom ist dann günstig, wenn besonders viel verfügbar ist und er ist ein bisschen teurer, wenn wenig verfügbar ist. Und mit meiner Batterie möchte ich ja eigentlich dann Strom in den Markt geben, wenn die Preise gut sind, also wenn ich viel dafür bekomme. Und daher braucht es ja, andere Tarife als Fixtarife, damit die Anreize hier richtig gesetzt sind. Man kann es auch anders fragen. Wer würde denn erlauben, dass die Batterie aufgrund von irgendwelchen Marktsignalen gesteuert wird, wenn man selbst nichts davon hat? Weil dann habe ich einfach immer mehr Ladezyklen, aber ich bekomme nichts dafür. Und deswegen muss es da Anreizsysteme geben, die mich dann motivieren, meine Flexibilität, also meine Batterie zur Verfügung zu stellen, um den Markt zu optimieren. Und da gibt es eine Variante an unterschiedlichen Tarifmöglichkeiten und da werden wir heute im Detail einsteigen.
Aber da möchte ich jetzt gleich noch was anzumerken bei der ganzen Geschichte jetzt, Liliane. Du sprichst immer eigentlich von diesen Kunden, die so als diese Prosumer in dem Markt drin sind. Das sind meistens vermögende Bevölkerungsschichten, die ein Familienhaus haben oder auf jeden Fall ein eigenes Dach haben, wo die dann oben Solaranlagen draufbauen können, die dann gerne die Wärmepumpe im Keller haben, Elektroauto vor der Tür. Und das sind ja eigentlich die Gewinner bei dieser gesamten Energiewende. Die bekommen eben tatsächlich das Netz quasi als Vollkaskoversicherung geliefert, weil sie einfach sagen, ja, den Strom, den ich eben nicht selber erzeugen kann, den nehme ich aus dem Netz. Und ansonsten schiebe ich den Strom eben auch ins Netz, wenn ich nicht brauchen kann, und verdiene damit noch Geld. Und ob das jetzt zu günstigen oder ungünstigen Zeiten gemacht wird, momentan meistens noch ungünstig, dass wird der Strom reingeschoben, wenn er eben billig ist eigentlich im Netz. Da kann natürlich ein Batteriespeicher schon mal sehr gut helfen. Und hier kann natürlich auch eine Steuerung in dem ganzen System wirklich gut wirken. Aber wir müssen auch diese andere Seite der Medaille mal sehen bei uns im Energiesystem. Und das sind die Leute, die gar kein Dach haben. Das sind die, die sich jetzt über so eine Balkon-Solaranlage so ein bisschen versuchen zu helfen und dann so einen Balkon-Solaranlagen-Speicher vielleicht auf den Balkon stellen. Aber das ist eigentlich die Mehrheit. In Deutschland haben wir 18 Millionen Kunden, die diese Einfamilienhäuser haben, und 22 Millionen, die tatsächlich in diesen Wohnungen leben. Und für die muss das eben auch eine Möglichkeit geben, sich an der Energiewende zu beteiligen und davon zu profitieren. Und da geht es eben tatsächlich jetzt darum, wie bekommen wir das hin, dass wir auch diesen Bevölkerungsschicht eine Möglichkeit bieten, da was zu machen. Und da die meistens schwach sind finanziell, können die sich noch nicht mal eben so einen Batteriespeicher hinstellen. Und deswegen glauben wir eben, dass es dort eine Möglichkeit geben kann, das über die Energieversorger zu regeln. Und dann kommen natürlich Manuel und Liliane wieder ganz stark ins Spiel, weil dann brauchen die natürlich auch wieder einen Stromtarif, der dann für die individuell angepasst werden müsste. Und da kommt natürlich gerade auch Manuel ins Spiel mit der Steuerung der gesamten Systeme, weil die müssen dann ja praktisch in diesem Cross-Market, der ja nicht nur in einer Sache besteht, sondern eben vom Day-Ahead-Trading bis in verschiedene andere Bereiche, wo man traden kann und auch für Netzflexibilität wirken könnte. Aber da kommen wir vielleicht im Nachhinein noch drauf, dass wir das mal ein bisschen ausleuchten, wo da eben auch Einsparerlöse sind, die zum Energieversorger gebracht werden können und wo ich dann hoffe, dass der Energieversorger das dann auch weitergibt an seine Stromkunden.
Ja, Tobias, ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass wir da eine Win-Win-Situation für beide Seiten hinbekommen können.
Dann gehen wir mal direkt in das Projekt rein. Tobias, du hast ja gerade schon quasi beantwortet, die zentralen Fragestellungen sind unter anderem im Projekt, wie machen wir den Verbraucher zum Prosumer oder wie machen wir möglichst viele Verbraucher zu Prosumern? An welcher Stelle befindet sich das Projekt momentan?
Also das Projekt, was wir angeschoben haben, das startet jetzt gerade. Wir sprinten jetzt aber natürlich total los und wir wollen bis zur Intersolar im Juni dieses Jahres, wollen wir schon richtig gute Ergebnisse liefern, wo wir eben nachweisen können, dass vor allen Dingen das Geschäftsmodell, die Regulatorik und die Technik funktionieren können. Das werden wir dann in der nächsten Zeit dann natürlich noch prüfen und mal gucken, dass wir das rundschleifen und optimieren und in verschiedenen Bilanzkreisen dann aktivieren. Aber bis zur Intersolar, und das ist ja wie gesagt nur noch ein halbes Jahr, ist es wirklich so, dass wir dahin rennen werden und versuchen gerade diese großen Fragen eben Geschäftsmodell und Regulatorik zu klären, dass das möglich ist, was wir vorhaben.
Und welche sind eure Hauptzielgruppen? Sind das die Anbieter, die Verbraucher oder beide?
Also die Zielgruppe sind die Energieversorger. Die Energieversorger sind eben in Deutschland, wir haben fast 1000 davon, sehr unterschiedlich. Da gibt es eben sehr, sehr große finanzstarke Unternehmen. Da gibt es ja auch eben Schwache, die das eben eigentlich nur digital machen, das Ganze. Und die erreichen aber eben hinten diesen Stromkunden eigentlich über Preise. Die Preise sind eben am Markt getrieben und jeder versucht natürlich dann den günstigsten Preis zu bekommen, damit der Stromkunde dann am Ende des Jahres oder auch während des Jahres jetzt zu ihm wechselt, und da versucht er diesen Stromkunden möglichst lange bei sich zu halten. Und das wird immer schwieriger, weil eben tatsächlich eben auch große ausländische Energieversorger jetzt mit digitalen Modellen hier auf den Markt kommen und unseren Stadtwerken vor allen Dingen dann auch die ganzen Kunden abjagen. Und das finde ich wieder extrem kritisch, weil, na klar, findet bei Stadtwerken so ein bisschen so eine Quersubventionierung statt. Die verdienen im Strom, zahlen dann aber hinterher das Geld dann hinterher wieder ein, auf den öffentlichen Nahverkehr und um am Laufen zu halten. Und von daher ist es eben so, dass man auch denen irgendein Produkt an die Hand geben sollte, womit die ihre Kunden faszinieren und fesseln können. So, und das ist eben so ein Speicher, den wir jetzt da eben uns ausgedacht haben oder den wir jetzt auch schon im Test haben und auch schon am Netz haben, der ist da eben ein Instrument zu, dass ich dem Kunden eben tatsächlich eine Hardware gebe, der jeden Tag erinnert wird, guck mal, mein Energieversorger kümmert sich um mich und mein Energieversorger versucht mir wirklich die günstigste und grünste Energie zukommen zu lassen, die meinem Bilanzkreis verfügbar ist.
Ja, und zur Rolle der Energieversorger vielleicht noch. Es ist interessant, auch mal zu gucken, wie die denn eigentlich aufgestellt sind, weil die haben die große Herausforderung, dass ihr bisheriges Geschäftsmodell, ja, ich sag mal, durchaus ein Stück weit wegbricht, weil ihr bisheriges Geschäftsmodell war, Kilowattstunden einzukaufen und an Kunden zu verkaufen. Und das hat vielleicht zu einer alten Energiewelt gepasst, aber in einer neuen Energiewelt, wo mehr und mehr Kunden auch vor Ort Energie erzeugen, wo wir ganz viel Schwankung im Stromsystem haben, ist die Rolle für einen Energieversorger mehr und mehr das Managen dieser ganzen Schwankungen und dieser dezentralen Erzeugung. Das heißt, Energieversorger sind alle auch extrem motiviert, gerade neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu gucken, wo sie denn die nächsten, ja, 10 bis 20 Jahre sich positionieren.
Ja, vielleicht auch hier nochmal ergänzt, ne? Es ist einfach so, der Haushalt und das Unternehmen, die jahrzehntelang Strom verbraucht haben, die ändern sich auch enorm, weil früher war man damit happy, einmal im Jahr eine Rechnung zu bekommen, also happy, man bekommt nie gerne Rechnungen, aber man hatte so einen Touchpoint mit dem Energieversorger im Jahr, wenn man die Rechnung erhalten hat. Und das ändert sich, weil jetzt produzieren viele Haushalte und Unternehmen selbst vor Ort Strom, viele haben Batterien, viele überlegen sich, auf ein Elektroauto umzusteigen und die stellen sich jetzt ganz viele Fragen im Sinne von, ja gut, wenn ich jetzt aber jetzt mir ein Elektroauto hole, was für eine Auswirkung hat es dann auf meine Stromkosten? Kann ich diese Stromkosten mit meiner eigenen Photovoltaikanlage und der Produktion deren decken? All diese Fragen stellen sich jetzt Haushalte und Unternehmen zunehmend und richten die Fragen auch oft an die Energieversorgungsunternehmen. Die Energieversorgungsunternehmen werden eigentlich wie Energiemanager und beraten dann ihre Kunden und Kundinnen rund um Investitionen, rund um Hardware. Und da kann man jetzt eigentlich sehr passende Gesamtpakete anbieten, die Haushalte und Unternehmen in die Energiewende reinführen und die gleichzeitig aber auch gesamtheitlich netzdienlich sind und sicherstellen, dass unser Energiesystem auch mit den neuen Herausforderungen zurechtkommen wird.
Ihr sprecht jetzt allerdings hier von den wirklich innovativen Unternehmen im Markt. Es gibt ja welche, die Energieversorgung wirklich nach vorne bringen wollen, die da interessante Lösungen versuchen zu kreieren für ihre Kunden. Aber der Großteil und gerade besonders die Stadtwerke sind leider sehr, sehr passiv. Ich glaube nicht, dass da wirklich eine Dynamik im Markt ist, dass sie sagen, okay, welche Lösung gibt es? Was können wir besser machen für unsere Stromkunden? Sondern da sind leider viele, mit denen wir jetzt sprechen, warten immer noch darauf, dass so irgendwie ihr Geschäftsmodell weitergeführt werden kann und sind nicht wirklich aktiv auf der Suche nach neuen Lösungen.
Ja, da gibt es solche und solche. Und die einen kommen aktiv auf einen zu und auf andere muss man aktiv zugehen und sie überzeugen. Aber Fakt ist, das Geschäftsmodell hat begonnen, sich zu verändern und wird sich komplett verändern in der Energiebranche. Und das wird auch mehr und mehr den Stadtwerken bewusst.
Ja, und da sind wir uns, glaube ich, total einig, dass da Änderungen kommen müssen und dass man die nicht irgendwie einfach ausblenden kann, sondern wer das tut und sich gar nicht ändert, der wird dann eben keinen Erfolg mehr im Markt haben.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, der Bedarf steigt, also von der Verbraucherseite steigen die Anfragen. Ich bin jetzt Verbraucher, ich höre zum Beispiel den Podcast in meiner Mietwohnung ohne Balkon im Mittelgeschoss und denke mir, super Idee, das möchte ich haben. Wie kann ich mir das vorstellen, vom Kauf bis zur Nutzung? Wie sieht das physisch aus? Wie komme ich da dran? Wie wird es angeschlossen? Habe ich in meiner kleinen Wohnung genug Platz dafür? Also wie kann man sich diesen Vorgang und diese Installation physisch vorstellen?
Ja, das ist so gestrickt normalerweise, dass du dann, wenn du in deiner Wohnung lebst, einen eigenen Vertrag hast mit einem Energieversorger. Es gibt also einen Stromliefervertrag, den hast du abgeschlossen, den kann jeder abschließen, wo er möchte. Und dieser Energieversorger kennt dich ja. Der sagt dann auf einmal, Mensch, Lena, guck mal, ich könnte dir hier einen Strom günstiger machen. Das Einzige, was du zu tun hast, ist, ich schicke dir mal einen Batteriespeicher, den steckst du einfach bei dir in die Steckdose und dann machst du das am besten an der Stelle, wo er dich nicht stört. Der ist ungefähr so groß, ja, wie so eine Bierkiste vielleicht, auch vom Gewicht, der, wenn er voll ist, dann mit vollen Bierflaschen ungefähr genauso schwer, den stellst du da hin und dann hast du das eigentlich schon für dich. Dann schaltet sich dieser Batteriespeicher automatisch bei uns auf. Wir haben den dann so, dass wir den einbinden bei uns in unserem Bilanzkreis und diesen Batteriespeicher dann immer mit günstiger Energie beladen können, wenn wir sie im Bilanzkreis haben. Und wenn du dann tatsächlich morgens deine Kaffeemaschine anmachst oder abends dann fängst deine Pizza zu backen, dann hast du den günstigen Strom, der zum Beispiel mittags ins Netz eingespeist wird, auf deinem Batteriespeicher und musst ihn dann nicht aus dem Netz beziehen, wo dann normalerweise abends der Strom meistens eben sehr teuer ist. Und zu tun hast du damit eigentlich gar nichts. Du stellst ihn da wirklich nur hin und dann musst du uns als Energieversorger vertrauen, dass wir den günstigen Strom liefern. Damit du das überwachen kannst, haben wir natürlich eine App für dich. Da kannst du drauf gucken, da siehst du, was passiert mit dem Batteriespeicher und dann wirst du erkennen können, dass wir dann eben tatsächlich versuchen, dich immer grün und günstig zu versorgen. Aber dein Komfort behältst du. Du musst dein Leben also jetzt nicht nach dem Strompreis richten, sodass du dann morgens dann um 3 schon den Kaffee trinkst, wenn der Strom günstig ist. Oder die Pizza dann eben auch dann hinterher um 15 Uhr machst, weil dann der Strom günstig ist im Netz. Sondern du kannst leben, wie du möchtest. Bloß der Strom, der günstige, der kommt von uns.
Und wie ist das mit der Logik im Hintergrund, mit den Algorithmen, Manuel? Also ich stelle mir jetzt vor, vormittags wird der günstige Strom bezogen, weil es zum Beispiel sehr windig ist oder die Sonne scheint. Und abends kommt der gesamte Block auf die Idee, jetzt den Strom zu verbrauchen und zu kochen. Kollabiert das Netz dann nicht? Also welche Logik regelt dahinter, wie viel ins Netz abgegeben wird, wie viel verbraucht werden darf und zu welcher Zeit das geschehen darf und wie wird der Kollaps verhindert?
Das ist ein sehr komplexes Themenfeld. Grundsätzlich kann man da unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Einmal der Ebene des Strommarkts, also der Börse, wo Erzeuger und Verbraucher zusammenkommen. Dieser Strommarkt nimmt erstmal an, dass ganz Deutschland eine Kupferplatte ist. Also, dass ich überall einspeisen kann und überall ausspeisen kann, ohne sämtliche Restriktionen dazwischen. Ja, und zusätzlich gibt es eine zweite Ebene der Realität, nämlich das Stromnetz, das eben diese gehandelten Energiemengen verteilt und jetzt zunehmend Engpässe hat. Und die Herausforderung wird mehr und mehr, dass man Strommarkt und Stromnetz gemeinsam berücksichtigt. Ja, und um das unter einen Hut zu bringen, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen, wurden auch variable Netzentgelte eingeführt. Das hat die Bundesnetzagentur erkannt, dass da was getan werden muss. Die hat gesagt, alle Verteilnetzbetreiber in Deutschland müssen variable Netzentgelte anbieten. Der Kunde darf wählen. Und da ist es dann so, dass zusätzlich zum variablen Strompreis, den wir an der Börse haben, der schon schwankt, dass da zusätzlich das Netzentgelt noch schwankt. Und das ändert jetzt für rein passive Verbraucher, also die, die keine Speicher haben, kein E-Auto, keine Wärmepumpe, ändert das erstmal gar nichts. Die können weiter ein statisches Netzentgelt haben. Aber Kunden mit flexiblen Verbrauchern, Speichern, E-Autos, die können eben wählen und zahlen dann in Zeiten geringer Netzauslastung auch weniger Netzentgelte. Und damit wirken die Speicher letztendlich wie so, ich sag mal, ein Stoßdämpfer im Stromnetz. Sie nehmen überschüssige Energie aus und verhindern Engpässe, indem zur richtigen Zeit eben geladen und entladen wird. Und wenn man sich mal den Endkundenstrompreis anguckt, kennen wir ja so die Größenordnung bisher 30 Cent die Kilowattstunde. Da ist es jetzt eben so, dass 20 Cent, also 2/3 dieses Preises bereits schwanken, nämlich der Strommarkt und der Netzentgeltanteil. Und das ist wirklich eine enorme Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, die jetzt in die Praxis kommt und wo Smart Meter, digitale Stromzähler erstmals eben auch ermöglichen, das abzubilden, weil dazu muss ich viertelstundenscharf erfassen, was wo verbraucht wird.
Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, sehe ich da eine enorme Datenmenge. Wie wird denn im Hintergrund mit diesem wahnsinnigen Datenvolumen umgegangen?
Energiebeschaffung an sich ist grundsätzlich ein sehr komplexes Thema und das sind auch tatsächlich enorme Datenmengen. Da ist ja das große Glück, was man als Verbraucher hat, dass das die Rolle des Stromlieferanten ist. Der abstrahiert für uns ja die ganze Komplexität an den Strommärkten weg. Und an den Strommärkten, da gibt es verschiedene Marktsegmente. Da gibt es Day-Ahead-Märkte, wo am Vortag gehandelt wird, Intraday-Märkte mit verschiedenen Vorlaufzeiten. Es gibt Auktionen, es gibt Orderbücher. Also richtig, richtig komplexes Themenfeld für sich, aber der Stromlieferant ist eben die Schnittstelle zwischen seinen 1.000, 100.000 Kunden auf der einen Seite und der Strombörse mit der Schwankung auf der anderen Seite. Ja, und der Lieferant kauft eben für seine Kunden ein. Und was wir jetzt mehr und mehr eben als Herausforderung haben, ist, dass wir dezentral bei den Kunden des Stromlieferanten flexibel steuerbare Anlagen haben. Elektroautospeicher, die eben dann laden, wenn es günstig ist und je nachdem auch entladen, wenn es teuer ist. Und die große Herausforderung ist, dass der Anlagenbetrieb und die Energiebeschaffung enger verzahnt werden müssen. Und genau das ist das, wo wir unterstützen, dass der Stromlieferant eben das Ganze effizient handeln kann und dass der Endkunde einen Tarif kriegt, den dann Liliane mit Echnaton abrechnen kann. Und der Endkunde letztendlich kriegt da gar nicht viel von mit. Der Stromlieferant vereinfacht es und der braucht dafür neue digitale Lösungen, weil das bisher noch keine Herausforderung war.
Mhm. Liliane, wie müssen solche netzdienlichen Stromtarife am besten gestaltet werden?
Ja, im Endeffekt hat es Manuel gerade schon gesagt, wir müssen verschiedene Komponenten des Strommarktes in so einen Tarif einbinden. Also zum einen haben wir irgendwie das Thema, wie viel kostet die Kilowattstunde Strom jetzt gerade am Großhandelsmarkt? Da ist es typischerweise so, dass sich das einfach nach den Produktionszeiten der Erneuerbaren richtet. Das heißt, wenn der Wind besonders stark bläst oder die Sonne besonders lang scheint, dann sind die Preise niedrig. Und dann haben wir eben noch die Netzschicht. Also wo hat das Netz welche Netzauslastung und wie können wir mit Tarifen hier sicherstellen, dass jetzt nicht so viel eingespiesen wird, dass irgendwo ein Netzabschnitt zum Kollaps kommt. Das möchte man eben beides in die Tarife mit einfließen lassen. Das Ergebnis ist dann ein dynamischer Tarif und dann gilt es, dass Batteriespeicher dann Strom konsumieren möchten, wenn der günstig am Markt verfügbar ist, weil er zum Beispiel lokal vor Ort um die Ecke produziert wird und gar nicht durch ganz Deutschland transportiert werden kann. Dann ist die Idee, dass diese dezentralen Batteriespeicher diesen Strom bei sich speichern und dann die Haushalte und Unternehmen, wo sie stehen, mit Strom versorgen oder aber eben auch den Strom wieder ans Netz abgeben, wenn mal irgendwo zu wenig Strom da ist. Wenn zu wenig Strom da ist, dann ist der Preis auch eigentlich hoch, weil man möchte ja Anreize setzen, dann Strom ins System abzugeben. Und wenn wir diese verschiedenen Schichten in den Tarif mit einbinden, dann ergibt das ein schönes gesamtheitliches System. Zur Folge hat man dann auch eigentlich eine schnellere Speicheramortisierung, also sprich die Anreize gesetzt, sodass überhaupt diese Investitionen in diese Hardware erstmal getätigt werden. Von wem auch immer. Das kann jetzt sein vom Haushalt, von einem Unternehmen, von einem Energieversorger, aber vielleicht auch von einem Drittanbieter, der einfach die Investitionen macht und dann durch ein spannendes Tarifdesign sich eine schnelle Amortisierung der Investitionen verspricht.
Im Projekt heißt es, dass damit Kosteneinsparungen von 20% und mehr möglich sind. Wie kommt diese Zahl zustande? Wie setzt sie sich zusammen? Oder wie entsteht diese Einsparung?
Also letztendlich kann man sagen, dass Strom ein Viertelstundenprodukt ist. Jede Viertelstunde am Strommarkt hat einen unterschiedlichen Preis. Und zusätzlich kommt noch die Schiene dazu, je nachdem, wann ich handle, hat diese Viertelstunde einen anderen Preis. Und indem man eben zu günstigen Zeiten einen Speicher lädt und zu teuren Zeiten entlädt, ergeben sich solche Größenordnung der Einsparung. Die sind sogar, wenn man jetzt auch Elektroautos anguckt, teilweise noch viel, viel höher, weil wir haben regelmäßig auch schon negative Strompreise am Strommarkt. Negative Strompreise haben wir dann, wenn Kohle- und Gaskraftwerke nicht kurzfristig mal abgeschaltet werden können für eine Viertelstunde, dann haben wir ein Überangebot am Energiemarkt und dieses Überangebot resultiert dann eben in negativen Strompreisen. Und wir hatten tatsächlich im letzten Jahr 2025 die Größenordnung 6-7% der Stunden des Jahres bereits negative Strompreise. Ja. Und indem man eben diese Schwankung nutzt, den Speicher günstig lädt, teuer entlädt, kann man eben genau dieses Potenzial heben. Und das ist zum einen ein wirtschaftlich realer Benefit, aber zum anderen auch was technisch einfach notwendig ist für die Energiewende. Weil wenn wir Erneuerbare wollen, Sonnen- und Windstrom, dann haben wir einfach diese Schwankung. Dann brauchen wir jemand, der diese Schwankung aus dem System rausnimmt. Und das machen eben flexibel steuerbare Lasten, mobile, stationäre Batteriespeicher oder auch Wärmepumpen. Und ja, da kommen die Euros her.
Ich möchte an der Stelle gerade noch ergänzen, negative Strompreise, also was heißt das wirklich in der Praxis? Ne? Es heißt, wenn ich meinen Batteriespeicher verwende, um Strom einzuspeichern und wenn die Preise gerade negativ sind, dann werde ich dafür bezahlt. Das zahlt sich natürlich direkt auf meine Amortisierung der Investitionen ein. Anders heißt es auch, wenn ich eine PV-Anlage habe und den Strom nicht selbst verbrauche, muss ich dafür bezahlen, diesen ins Netz abzugeben. Deswegen wären dann auch so Themen wie Drosselung der PV-Anlagen und der Windkraftanlagen leider auch immer relevanter. Und das ist irgendwo schade, wenn wir dieses Potenzial nicht ausnutzen können. Dafür braucht es auch wiederum flexible Lasten wie Batterien, die diesen Strom, der produziert werden kann, dann auch weiterverwenden und nicht verpuffen lassen.
Jetzt kommt es aber hier nochmal auf diese Ebene immer an, von der man sich diese ganze Sache anschaut. Weil, Lena, du hast es gerade gesagt, das sind super viele Informationen, die da eigentlich genutzt werden müssen, um dieses System optimiert zu steuern. Wenn ich jetzt aber eben als Einzelhaushalt da stehe und gucke, nach welchem Datum kann ich meine Batterie steuern, dann habe ich ja sehr wenig Informationen nur. Da gucke ich vielleicht das Day-Ahead-Trading und dann weiß ich, morgen um 14 Uhr gibt es gerade vielleicht sogar einen negativen Strompreis. Und dann mache ich natürlich das so, dass ich meinen Batteriespeicher morgen um 14 Uhr einschalte. Bloß dann bin ich ja nicht alleine mit auf dem Markt, sondern alle, die Batteriespeicher haben, den sie frei kontrollieren können, die gucken sich das an und sagen, Mensch, super, morgen um 14 Uhr gibt es was, wenn ich den Strom aus dem Netz entnehme. Also steuern die alle ihre Batteriespeicher so, dass der morgen um 14 Uhr angeht. Bloß was das dann eben hinterher für das Netz bedeutet, wenn irgendwann mal Millionen von Speichern steuerbar sind, dann wird es eben kritisch. Wenn diese Speicher dann einschalten plötzlich, dann ist das vielleicht vorherzusehen, aber schlecht zu prognostizieren. Und dann kann es natürlich eben auch zu den extremen Schwankungen im Netz kommen. Und daher hätten wir das ganz gerne, dass diese Steuerung dann eben quasi auf so eine höhere Organisationsebene abgegeben wird, sodass dann tatsächlich der Energieversorger, der in seinem Bilanzkreis genau weiß, was passiert, er weiß, welche Erzeugung da ist, er weiß, welche Bräuche da sind, er weiß, welche steuerbaren Lasten hat und welche Flexibilitäten ihm zur Verfügung stehen, dass der das bisschen orchestriert, dass der oben drüber sitzt, okay, und sagt, ich kann euch nicht alle machen lassen, was ihr wollt, weil dann kollabiert das Netz, sondern ich muss da oben die Möglichkeiten haben, das zu steuern. Und da sind wir jetzt eben gerade dran. Smart Meter Gateway Ausbau, Digitalisierung, alles, was da kommt, ist in diese Richtung unterwegs. Und wir versuchen das eben jetzt hier nur mit unserem Produkt auch tatsächlich dann noch in diese Wohnung reinzutragen, die momentan eben noch ein bisschen hinterherlaufen. Und das sind eben tatsächlich Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.
Was ja auch sehr angenehm für den Verbraucher ist, dass er das nicht aktiv steuern muss, sondern sich darauf verlassen kann, dass der Algorithmus das regelt. Und er selber hat da weniger Aufwand mit. Das ist natürlich auch ein Argument. Ne?
Er muss seinem Versorger dann eben vertrauen, ne? Dass der wirklich sagt, das ist das Beste. Aber das regelt dann hinterher eigentlich auch wieder der Markt. Denn der eine Verbraucher, der das Vertrauen seiner Kunden missbraucht, ja gut, da werden die Kunden dann weglaufen, wenn sie von anderen gehört haben, dass die das eben zur vollsten Zufriedenheit ihrer Kunden tun.
Und ich habe bei euch allen rausgehört, das hat halt nicht nur kostensenkende Effekte, sondern auch positive Effekte aufs Klima. Und das ist euch ja auch sehr wichtig. Das ist für euch ja auch, sind wichtige Aspekte im Projekt, dass es eine soziale Komponente hat und eine klimapositive Komponente.
Das ist aber, glaube ich, der Grundansatz. Ich glaube, wir sind alle jetzt hier und wir wollen alle irgendwann mal eine 100% erneuerbare Energieversorgung haben oder auf jeden Fall nah dran sein. Das ist so das Ziel, was wir verfolgen. Ich glaube, das ist diese ganze Energiebranche, die ganzen Start-ups, die kommen daher und für mich gibt es also da eigentlich gar keine Alternative mehr zu.
Ja, neben Klimaneutralität geht es natürlich auch darum, unabhängig von außen zu sein. Ne? Also ich spreche immer wieder mit sehr vielen Unternehmen und Haushalten, die halt auch irgendwo dieses Risiko hedgen wollen und einfach sagen wollen, ich möchte mich auch irgendwo eigenversorgen. Ich möchte irgendwie meinen eigenen Strom produzieren beziehungsweise speichern. Also auch das ist tatsächlich immer ein großer emotionaler Faktor, warum Investitionen getätigt werden.
Ja, und man kann auch noch sagen, dass jede sinnvoll gespeicherte Kilowattstunde letztendlich verhindert, dass Gas- und Kohlekraftwerke zugeschaltet werden müssen. Also es ist ja heute schon so, dass wir regelmäßig zu viel erneuerbare Erzeugung haben durch Sonne und Wind. Und ja, wenn ich es schaffe, durch flexible Lasten Kilowattstunden sinnvoll zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu verbrauchen, dann verhindere ich aktiv, dass Gas- und Kohlekraftwerke laufen müssen. Und das spart natürlich CO2, macht Erneuerbare planbar und vor allem auch systemfähig. Ja, also wir sind zweite Hälfte Energiewende Richtung 80% Erneuerbare. Das sind flexible Lasten und eine Optimierung dieser dezentralen Assets. Nicht nur ein kleines Add-on, sondern wirklich ein ganz, ganz zentraler Baustein des Energiesystems.
Das Ganze können wir über das Energiesystem hinausdenken. Wir können auch sagen, was macht denn unsere Gesamtwirtschaft? Und die hat es eben eigentlich auch notwendig, jetzt hier die Energieversorgung nach Deutschland zu holen. 81 Milliarden werden momentan jedes Jahr für den Energieimport ausgegeben. Und wenn wir das hier schaffen können, dann können wir es auch hinkriegen, dass unsere Gesamtwirtschaft dann eben auch wettbewerbsfähig bleibt, weil wir Energiekosten eben runterbekommen können.
Tobias, wie habt ihr euch überhaupt gefunden für dieses Projekt? Wie entsteht so ein Projekt und wie findet man dann zusammen?
Also wir finden ganz schnell zusammen. Wir sind eigentlich immer so in diesen Start-up-Bereichen, da trifft man sich, da ist man eigentlich ist so eine Blase, mit der man da immer wieder zusammenkommt und dann steht sich immer wieder auf den Füßen und fragt immer wieder nach, Mensch, was macht ihr, wie geht's weiter und so weiter. Und das stört uns natürlich immer so ein bisschen, dass wir kein Kapital haben, um richtig gut voranzukommen oder wenig Kapital haben. Das ist immer schwierig. Und da versucht man dann in diese Forschungsprojekte reinzukommen. Und hier haben wir dieses Forschungsprojekt jetzt initiiert, was wir hier losgestoßen haben, wo wir drin sind. Und da haben wir uns dann natürlich die passenden Partner dazu eingeladen, mit denen man auch gut zusammenarbeiten kann. Und deswegen ist es eben so, dass wir schon gesagt haben, okay, was brauchen wir dann eben, um einen solchen Tarif an den Markt zu bekommen? Und Tarif, klar, Exnatron ist dabei. Dann muss es eben zentral gesteuert werden. Das muss einen schlauen Kopf dahinter geben, der weiß, wie das gesteuert wird. Da kommt dann die InnoCharge dabei. Klar steht dann eben auch das Forschungszentrum für Informationstechnik da eben auch aus Darmstadt auch mit dabei. Und so baut man da so ein Projekt auf. Und dann hofft man natürlich, dass man da dann auch Förderung bekommt. Und das hat eben in diesem Fall eben funktioniert, sodass wir hier wirklich ein tolles Projektteam haben, wo wir auch die regulatorischen Inhalte da mit Becker, Büttner, Held und so weiter auch absolut sauber abklären können, und so, dass wir einfach hinterher sagen können, wenn das hier funktioniert mit dem Know-how, was in dem Projekt drin ist, dann ist das quasi so eine Blaupause, die dann eben auch ausgespielt werden kann, wo dann kein Versorger mehr Angst haben muss, dass das undurchdacht ist.
Genau, das muss man ja auch noch sagen. Ihr drei seid jetzt hier im Podcast, aber es gibt ja noch mehr Akteure und es gibt auch ein Forschungslab. Vielleicht möchtet ihr darüber noch mal ein bisschen erzählen.
Ja, kann ich auch am besten machen. Also das ist einfach so, da nehmen wir was auf. Also wir haben schon ein Forschungsprojekt, das heißt ReFlow, das läuft in Landshut. Da haben wir so ein Studentenwohnheim mit unseren Batteriespeichern schon ausgestattet komplett. Und da wird das natürlich jetzt eben für den Energiemarkt gesteuert, für das Netz gesteuert, sodass eben quasi Last zum Netzverknüpfungspunkt dort optimiert wird. Und dann gibt es ein anderes Projekt, das heißt EM4Q. Das läuft in Borna, das ist in der Nähe von Leipzig. Und da haben die Stadtwerke SWB GmbH, die haben das Projekt dort gestartet. Das sind eben tatsächlich dann eben auch die Energieversorger vor Ort. Und die haben da schon diese ganze Infrastruktur aufgebaut auf Basis von intelligenten Messsystemen. Und hier geht es weiter, dass dieses EMVQ-Projekt weitergeführt werden kann, dass es quasi über die Einfamilienhäuser jetzt auch weitergetragen wird in die Mehrfamilienhäuser. Und da kommen jetzt eben unsere Speicher ins Spiel, sodass wir da ein richtig großes Reallabor haben, wo wir dann eben diese Speicher installieren können. Wir hoffen mal so 200 bis 400 Speicher, dass wir die da unterbringen können, und dann transportieren wir das auch weiter gerne zu unseren Partnern von den Energieversorgern. Da gibt es eben auch eigentlich schon viele, ja, die da Lust drauf haben, da mitzumachen, und die bekommen immer so kleine Satellitenschwärme quasi. Da sagen wir immer, guckt mal, machen wir euch ein Angebot, kommt doch mal ins Spiel mit rein, hier kriegt ihr 5 Speicher von uns, die installieren wir dann bei euren Kunden, wie ihr das haben möchtet. Die binden wir dann dort an euren Bilanzkreis an, dafür bauen wir eine API, sodass das gesteuert werden kann. Das kommt alles von uns. Und wenn ihr Lust habt, eben mitzumachen, dann lasst uns das doch so aufbauen, dass wir also quasi so diesen zentralen Standort in Borna haben und dann eben aber auch beweisen können, dass wir eben auch andere Standorte dann eben steuern können mit unserer Technologie und dass wir dort eben auch tatsächlich die Flexibilität bereitstellen können. Und da suchen wir auch noch Partner für, aber wenn es dann auch interessierte Energieversorger gibt, die auch Lust haben, die sollen sich auch mal melden oder so weiter, dann binden wir die gerne ein, weil wir wollen das eben tatsächlich möglichst breit anbieten und uns da nicht einen raussuchen, der profitiert, sondern eben eine Lösung anbieten, diese Flexibilität, dass es Service eben für alle Versorger ermöglicht.
Ihr möchtet das ja gerne in der gesamten Dachregion ausrollen. Also verstehe ich das jetzt richtig, dass in Borna so eine Art Blaupause entstehen soll, die man dann adaptieren kann, sowohl auf Metropolen, auf große Städte als auch auf kleine Dörfer?
Also die kleinen Dörfer werden uns schwieriger fallen, weil ich bin ja auch ehrlich, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, dann sollte ich eben selber Strom erzeugen, dann sollte ich eine Solaranlage aufs Dach machen, meinen eigenen Batteriespeicher ins Keller stellen, den dann steuerbar machen können und bei 14a für den Netzbetreiber und auch gerne dann irgendwo den Energieversorger anbinden. Das lohnt sich mehr. Also wenn man das hat, diese Möglichkeit, bitte, dann traut euch, dann investiert da rein, dann macht das. Wir brauchen den grünen Strom im Netz. Aber wenn ich eben in dieser Stadt wohne, die du angesprochen hast, wenn ich in diesem Mehrfamilienhaus drinne bin und keine Möglichkeit habe, gut, dann kann ich es mir dann eben so einfach machen, dass ich sage, ich suche mir einen Energieversorger, der mir diesen Batteriespeicher mit anbietet und dann können wir dort auch günstigen Strom zur Verfügung stellen. Aber ja, es soll eine Blaupause sein und es soll nicht nur im Dachraum sein, nein, es ist auch die Schweden am Energieversorger Interesse dran oder kriegen auch schon Speicher von uns, die Niederlande sind dabei. Also es kann also überall eigentlich funktionieren. Wenn da irgendein Energiesystem ist, was Regel gesteuert ist, dann kann es eben eigentlich laufen und wir haben überall auf der Welt erneuerbare Energien, die es reinkommen. Überall dort werden eben diese Flexibilitäten eben genutzt werden müssen, um einfach die Volatilität aus dem Markt zu nehmen. Also nicht nur Dach, sondern das kann auch ein Produkt werden, was dann weltweit zur Anwendung kommt.
Und wo siehst du die Hauptaufgabe aller Akteure und was muss sich deiner Meinung nach noch verändern, damit dieses Projekt erfolgreich ausgerollt werden kann?
Ich glaube, wenn wir das Team, was wir jetzt haben, wenn wir da jetzt starten, diesen Sprint durchführen, dann kann es loslaufen. Also wir haben die Technik, wir haben die Regulatorik, wir haben Geschäftsmodelle dahinter. Also alles das ist ja zusammen. Das ist keine Spinnerei, sondern das ist ja alles funktional. Das geht alles. Einzige, was wir noch hätten ganz gerne, wäre eine deutsche Produktionsstandort. Das ist die größte Schwierigkeit für solche Technik, in Europa, in Deutschland, irgendwo eine Produktion aufzubauen. Also das schreckt uns am allermeisten, dass man mit den tollsten Ideen zu unseren Entwicklungspartnern hingehen und die dann einfach so große Forderungen erstmal an uns stellen, die wir dann als Start-up auf keinen Fall erfüllen können und dass da eben so diese Risiko, dass da gescheut wird, dass man da irgendwo rein investiert.
Und Manuel, welche Herausforderungen siehst du und wo liegen deiner Meinung nach Hürden in der Implementierung?
Tobias hat es gerade schon gesagt, die Technik ist nicht das Hauptproblem. Das ist alles, alle Bausteine sind da. Die größte Herausforderung sehe ich darin, die vorhandenen Bausteine in regulatorisch saubere und wirtschaftliche Geschäftsmodelle zu überführen. Also das sind einiges an Fragen immer wieder dahinter. Also die Hardwareanlage, gehört die dem Kunden oder gehört die vielleicht dem Stromlieferant, weil der das in einem Kombi-Paket liefert. Fakt ist, der Stromlieferant will diese am liebsten steuern. Der Kunde möchte nichts damit zu tun haben, möchte am besten noch Preisgarantien. Dann gibt es den Netzbetreiber, der noch Anreize reinschmeißt. Die Bundesnetzagentur hat auch immer wieder neue Ideen, damit alles fair bleibt, macht neue gesetzliche Vorgaben. Und die größte Herausforderung, sehen wir immer wieder, ist die Überführung dieser verschiedenen Bausteine durch Technologie in wirtschaftlich skalierbare Geschäftsmodelle. Und da kommt die zweite Challenge dazu, nämlich dass bei Stadtwerken, bei Stromlieferanten wir uns in aller Regel nicht in einem Greenfield bewegen, sondern da sind wir in der Regel im Live-Betrieb mit Tausenden, Hunderttausenden operativen Kunden und da jetzt mal eine neue Lösung hinzuzufügen, ein neues IT-System hinzufügen, ist gar nicht so einfach. Und naja, die Energiewirtschaft, die hat so die letzten 100 Jahre letztendlich immer das Geschäftsmodell gehabt, Kilowattstunden verkaufen und mal fixen Preis multiplizieren. Sprich, die hat auch traditionell eher lange Zyklen von Start bis Inbetriebnahme bei so Projekten. Das sind so ganz operative Projekte. Und man kann aber festhalten, dass es richtig, richtig positive Entwicklung gibt, weil die Flexibilitätsmärkte, die ja der Grundstein sind, dass das alles auch lohnenswert wird, die sind mittlerweile viel, viel zugänglicher geworden. Wir haben mittlerweile alle Marktsegmente in 15-Minuten-Schritten vereinheitlicht. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Wir haben mittlerweile die Smart Meter, die nicht nur in Deutschland hakt es da noch ein bisschen, aber europaweit auch gesetzt sind und in die Breite kommen und die Grundlage für die Abrechnung bieten. Und ja, und so sehen wir auch in der Nachfrage, wie wirklich bei allen Stromlieferanten mittlerweile Flexibilität und die Nutzung dieser flexiblen Assets ein strategisches Top-Level-Thema ist. Und ja, das wird einfach die Energiewirtschaft die nächsten Jahre richtig stark verändern. Das ist ganz klar absehbar.
Liliane, gerade ist das Stichwort Smart Meter gefallen zum Thema Smart Metering. Wie ist da deine Perspektive? Und seid ihr da nicht auch eine aktive Stellschraube in diesem Zusammenspiel?
Ja, absolut. Also Smart Metering ist, stellt für uns das Rückgrat der Energiewende dar. Warum ist dem so? Auch hier einmal wieder in die Vergangenheit beziehungsweise in die heutige Realität zurückgeblickt. Ne? Bisher war es häufig so, dass man einmal im Jahr den Stromverbrauch abgelesen hat und dann wusste man, der Haushalt hat 3000 Kilowattstunden verbraucht. Dieser Wert hat dann den Weg zum Energielieferanten gefunden und dort wurden diese 3000 Kilowattstunden mit einem Preis multipliziert und die Rechnung wurde versendet. Das ist jetzt natürlich bei dynamischen Preisen nicht mehr der Fall, weil wenn ich einmal am Ende des Jahres ablese, reicht mir dieser eine Datenpunkt nicht. Wir haben vorher gehört, Strommarkt ist ein 15-minütiger Markt. Das heißt, ich muss eigentlich 15-minütig wissen, wie viel hat welcher Haushalt, wie viel hat welches Unternehmen verbraucht, wenn ich über dynamische Preissignale hier mein Energiesystem optimieren möchte. Dafür gibt es die Smart Meter. Europaweit haben die schon sehr, sehr viel Mehrwert erzeugt. Es gibt Länder, die sind komplett auf Smart Metering ausgerollt und da kann man jetzt schon alle möglichen Arten von modernen Stromtarifen ja beziehen, die dann das System optimieren. Und da müssen wir in Deutschland natürlich auch hinkommen. Tatsächlich ist in Deutschland in den letzten Monaten enorm viel passiert im Smart Meter Rollout. Wir haben jetzt rund 1 Million Geräte im Feld, aber es müssen natürlich eher an die 40 Millionen Geräte werden, also long way to go. Aber wir sehen auch hier einen ganz großen Unterschied zwischen den verschiedenen Netzbetreibern. In Deutschland muss der Netzbetreiber beziehungsweise der Messstellenbetreiber, die müssen sich für diese Infrastruktur kümmern. Die müssen die Geräte ins Feld bringen und die sind dafür zuständig, dass dann auch die Messdaten im Markt zugänglich sind, also dass der Lieferant jetzt auch weiß, wie viel hat der Haushalt verbraucht. Und wenn wir hier jetzt schnell vorwärts kommen, dann können wir all die coolen Flexibilitätstarife an den Markt bringen. Und da ist dann der Batterietarif einer der Tarife. Das kann aber auch ein Elektroauto-Ladetarif sein, der super spannend ist. Und wir sehen halt erste Player am Markt, die von anderen Ländern jetzt auch auf den deutschen Markt strömen und die wirklich eine Vielzahl an unterschiedlichen dynamischen Tarifen auf den Markt bringen und dann auch für jedes Kundensegment genau den richtigen Tarif haben. Da gibt es den Tarif für die E-Autofahrer, da gibt es den Tarif für die 2-Zimmer-Wohnung im Mehrfamilienblock und es wird enorm spannend, was es da in der Zukunft an Stromprodukten gibt und wie dann die verschiedenen Unternehmen, Haushalte auch wirklich aktiv ins Energiesystem eingebunden werden können. Aber ja, Smart Metering ist das Rückgrat, brauchen wir und deswegen ist es auch so wichtig, dass Deutschland diese Aufgabe jetzt mal ernst nimmt und mit den anderen europäischen Ländern nachzieht.
Und ich glaube, wir sollten das ernst nehmen, weil es hier eine Win-Win-Lösung geben kann für alle Partner. Also wirklich der Energieversorger kann günstigeren Strom bekommen, indem man das einfach günstiger im Markt einkauft. Der Energiekunde kann günstigeren Strom bekommen, weil sein Stromlieferant ihm was weitergeben kann. Die Gesamtgesellschaft kann natürlich dann eben daran profitieren, dass wir mehr Erneuerbare ins Netz bekommen, dass wir hier bei uns wirklich ein effektives Energiesystem hinbekommen. Und natürlich, klar, hinten dran sind dann eben auch noch die Unternehmen, die jetzt hier eben mitsprechen und auch unsere anderen Projektpartner, die davon profitieren können. Es zieht sich also komplett durch. Es muss keine Verlierer in dem System geben. Ich glaube, das können wir so fair ausregeln, dass da jeder davon profitiert und dass wir als Gesamtgesellschaft davon profitieren können.
Liliane, ihr sprecht von sozialgerechter Energiewende. Was kann ich mir da genau drunter vorstellen?
Ja, ich meine, jetzt haben wir ja schon gehört, die Haushalte, die ein Einfamilienhaus haben und die finanzielle Mittel haben, können in Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher investieren und somit die Energiewende vorwärts treiben. Das ist ein ganz wichtiger Block, aber das ist auch nicht alles. Dadurch, dass diese Investitionen in die dezentralen Hardware, Batteriespeicher und PV-Anlagen kommen, hat man noch einen schönen Seiteneffekt aufs gesamtheitliche Energiesystem. Es ist nämlich einfach so, dass dadurch, dass wir jetzt lokal vor Ort Strom speichern können, dort, wo er produziert wird. Das trägt dazu hinbei, dass wir unsere Netze nicht allzu sehr ausbauen müssen. Man hat es in den Medien immer mal wieder gehört, der Netzausbau kostet die Gesellschaft Milliarden. Und ja, das ist auch so. Aber wenn wir unser Energiesystem lokal vor Ort so optimieren, dass Strom dort, wo er produziert wird, gespeichert wird und zu einem späteren Zeitpunkt auch verbraucht wird, dann können wir die gesamtheitlichen Infrastrukturausbaukosten reduzieren. Und das wiederum hat einen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft, weil unsere Netzentgelte dann stabil gehalten werden bzw. nicht allzu sehr in die Höhe schießen werden. Und darum ist es so wichtig, dass wir lokal vor Ort in die Hardware investieren und die bestmöglich ins Gesamtsystem einbinden, weil es eben einen positiven Spillover-Effekt auf die gesamte Bevölkerung hat.
Aber hier muss es eben auch wirklich sozial gerecht zu allen hinkommen. Das führt dann nämlich genau so weit, dass ich dann bei meiner Oma da sitze zum Kaffee trinken und dann guckst du auf den Horizont und da steht eine Windkraftanlage in Bielefeld, da komme ich her und die gehört auch noch mir. Und dann sagt sie dann wirklich zu mir ganz krass so, sagt sie, Tobias, du bist doch eigentlich ein soziales Arschloch. Und dann sitzt man da und schluckt und sagt, hey Oma, was habe ich dir denn getan jetzt? Und sie sagt, guck mal, die Windkraftanlage am Horizont und dann hast du eine Solaranlage auf dem Dach und mein Strom wird immer teurer und du profitierst davon. Du steckst das Geld ein, was ich mehr für Strom bezahlen muss. Und da sitzt man da und sagt, du hast recht. Weil es ist einfach so. Ne? Meine Oma kann keine Solaranlage aufs Dach machen. Dritte Etage rechts, da steht man da und sagt, das war's jetzt. Sie hat noch nicht mal einen Balkon, wo sie eine Balkonsolaranlage hinstellen kann. Sondern sie zahlt nur alles das, was teurer wird. Und egal, wie wir das steuern, egal, wie wir das Gesamtsystem billiger machen, bei meiner Oma kommt erstmal nichts an davon. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt gewesen für uns zu sagen, okay, das muss irgendwas herkommen, was eben auch tatsächlich eben für meine Oma dritte Etage rechts den Strom günstiger macht. Und da passt eben unser Batteriespeicher rein. Denken, stellt sie sich hin, da hat sie nichts mehr zu tun, sie muss sich nicht kümmern, sie muss ihr Leben nicht umstellen und nach dem Strompreis richten, sondern sie kriegt einfach den Strom vom Versorger. Und das einzige Versprechen, was der abgeben muss, sagt, Oma, ich schicke dir den günstigsten und grünsten Strom, den ich habe. Der grüne Strom ist meistens der günstigste und den bekommst du und dann senke ich dir deine Stromkosten und du stellst bitte nur diesen Batteriespeicher dahin und schon bist du Teil des Ganzen und schon darfst du mich nicht nur noch soziales Arschloch schimpfen, sondern musst eben auch erkennen, dass unsere Arbeit eben auch dazu dient, einfach echt das Klima zu retten und die Energieversorgung umweltfreundlicher zu machen.
Also müssen wir zusehen, dass das Projekt umgesetzt wird, dann darfst du auch wieder zu Oma zum Kaffee kommen.
Ja, jetzt kriege ich keinen Kaffee mehr, das ist hart, ja.
Ja, das ist ein gutes, anschauliches Beispiel, wo sich, denke ich, viele auch reinversetzen können. Womit wir beim Thema wären, wo seht ihr denn das Projekt in 5 bis 10 Jahren?
Ja, man sieht schon heute ganz klar, wo es hingeht, und zwar das dezentral verteilte Speicher, sei es jetzt stationär oder mobil in E-Autos, E-LKWs oder in Form von Wärmepumpen, wo dann Wärme dahinter ist, dass diese dezentral verteilten Speicher zu neuen Standardkomponenten werden. Vom Einfamilienhaus übers Mehrfamilienhaus, vom Heimbereich ins Gewerbe, werden das ganz normale Standardkomponenten, ähnlich wie man heute eine Heizung hat. Und diese Anlagen, die werden künftig nicht mehr unoptimiert betrieben werden, beziehungsweise nicht mehr nur nach lokalem Photovoltaiküberschuss optimiert werden, was heute ja der Standard ist, wenn ich eine PV-Anlage und einen Speicher habe, sondern die werden abhängig von Strommarkt und Netzsituationen betrieben werden. Das wird zum ganz normalen neuen Standard. Und ja, man sieht schon heute ganz klar diesen eingeschlagenen Weg, dass man mehr und mehr Stromverträge hat, mit zunehmend Flexibilitätsoptimierung gekoppelt, um auch diese Euros, ja, die am Strommarkt liegen, die einfach mitgenommen werden können, um die auch wirklich zu heben. Ja. Und ich bin überzeugt davon, dass Flexibilitätsoptimierung mehr und mehr zu dem einen zentralen Differenzierungsmerkmal von einem Stromvertrag werden wird. Ähnlich wie vielleicht Grünstrom vor 10 Jahren mal so ein heißes Thema war, wird das Nummer 1 Differenzierungsmerkmal von Stromverträgen werden.
Ja, ich mache an der Stelle gerade weiter. Genau wie Manuel sagt, ein eng vernetztes System aus vielen Hardware-Komponenten, die gesamtheitlich optimieren werden. Ich habe immer noch eine Anekdote oder einen Wunsch eigentlich auch, wie die Gesellschaft Strom in der Zukunft wahrnehmen wird. heute kennt jeder immer den Benzinpreis. Jeder weiß ganz genau, wie viel der Liter Benzin kostet, den ich in mein Auto einfüllen werde. Das ändert sich, weil in der Zukunft wird mehr und mehr Elektromobilität da sein. Und das heißt, dann wird dieser Ankerpunkt, was kostet mich ein Liter Benzin, ersetzt durch, was kostet mich eine Kilowattstunde Strom eigentlich. Und ich denke, das wird ein neues Leitmotiv unserer Gesellschaft sein, weil wir einfach alle anderen Energiearten eigentlich durch Strom ersetzen. Und das wird wichtiger zu wissen, was die einzelne Kilowattstunde Strom kostet, wie viel ich dafür zahle, wer mir den Strom am günstigsten gibt, sodass ich am mobilsten bin, am unabhängigsten und am grünsten.
Da möchte ich gerne noch einen oben draufsetzen. Ich möchte gerne die Standardisierung vom Modul aufnehmen und diese Flexibilisierung, die eben ganz entscheidend wichtig wird. Und dann geht das natürlich genau in die Richtung, die Liliane andeutet, dass wir eben eine All-Electric Society bekommen werden, wo eben alles nur über den Strom läuft. Bei mir ist die Digitalisierung und Flexibilisierung dort ganz wichtig, weil ich eben das eben austauschbar haben möchte. Ich will nicht immer diese einzelne Sonderlösung bauen, eben für das eine Haus, sondern Batteriespeicher sollte eben austauschbar sein. Der sollte flexibel sein, sodass ich eben auch tatsächlich, wenn ich mal meinen Stromtarif wechsle, den Batteriespeicher zurückschicke und der dann nicht dann entsorgt werden muss, sondern dann in der nächsten Wohnung installiert werden kann. Diese Flexibilität muss da sein für den Stromkunden und eben ganz wichtig für uns, dass der Komfort nicht verloren geht. Deswegen Standardisierung so weit, dass eben tatsächlich jede Wohnung quasi ohne Batteriespeicher gar nicht mehr zu denken ist, weil hier der Netzanschlusspunkt ist für die Wohnung und hier eben tatsächlich im Niederspannungsnetz dann diese Flexibilität genutzt werden kann, die das System braucht.
Ich danke euch für diese spannenden, interessanten Einblicke ins Projekt. Das klingt alles wirklich hochinteressant und ich würde jetzt nochmal das letzte Wort an euch alle Reihe umgeben. Sagt gerne nochmal, was euer persönlicher Antrieb ist. Und was ihr euch erhofft und vor allem, wenn jetzt jemand interessiert ist, am Projekt sich beteiligen möchte, nähere Informationen möchte, wie auch immer, sagt auch gerne, wo und wie man euch erreichen kann. Ich fange mal bei Manuel an.
Ja, persönlicher Antrieb. Ich fand es schon immer äußerst faszinierend, wenn IT im Hintergrund automatisiert Entscheidungen trifft, die einen enormen realen Impact auf unser tägliches Leben haben. Und ich finde es auch heute immer wieder beeindruckend zu sehen, wie unsere Software-as-a-Service-Lösung mit Algorithmen, die ja rein in Codeform kommen, was wir ja hier auf unseren Rechner tippen, was in der Cloud läuft, Entscheidung trifft, die bis hin zu ganz real kostenlosen Laden von Elektroautos, kostenlosen Fahren auf der Straße führt und dabei gleichzeitig den Anteil erneuerbarer Energien erhöht. Das motiviert mich immer wieder extrem. Das ist einfach schön, wie diese theoretischen Konstrukte in Codeform in einem realen Impact in der Praxis resultieren. Und grundsätzlich finde ich es auch immer wieder beeindruckend, dass wir einfach 24/7 eine Steckdose nutzen können und da Energie rausziehen können. Da steckt so viel Komplexität und Vernetzung dahinter. Und je mehr ich damals im Rahmen meiner Doktorarbeit in die Energiewirtschaft eingetaucht bin, desto faszinierender fand ich dieses Gesamtkonstrukt. Und ja, genau diese Komplexität mit Technologie beherrschbar zu machen und echten Nutzen zu stiften, das motiviert immer wieder aufs Neue. Und wie man uns erreichen kann, am besten über unsere Homepage unter innocharge.de. Einfach anpingen. Wir sind sehr gerne für einen Austausch bereit und freuen uns immer, mit motivierten Playern das Thema Flexibilisierung des Energiesystems voranzutreiben. Und selbstverständlich sind wir auch auf der eWorld vor Ort vertreten und freuen uns auch dort auf einen Austausch.
Gut. Liliane, möchtest du als Nächstes?
Sehr gerne. Ja, was mich eigentlich schon immer motiviert hat und auch heute noch enorm motiviert, egal ob an der Uni, während meiner Doktorarbeit oder jetzt im Startup, ist es, sehr coole endverbrauchenden Produkte auf den Markt zu bringen. Am Ende des Tages müssen wir es dem einzelnen Unternehmen, dem einzelnen Haushalt so einfach und komfortabel wie möglich machen, an der Energiewende teilzunehmen. Und wir, die Akteure am Energiemarkt dahinter, sollen die Komplexität verringern und für den Kunden das Thema einfach zugänglicher machen. Das motiviert mich enorm. Ich mag gerne gute Produkte und möchte gute Produkte weitergeben. Wer mehr über uns als Firma oder auch über das Forschungsprojekt erfahren möchte, kommt bei der eWorld an unserem Stand vorbei oder meldet euch auch gerne per E-Mail an mich und dann freue ich mich auf spannende Gespräche mit euch.
Tobias, deine Abschlussworte.
Ja, ich bin ganz großer Fan von erneuerbaren Energien. Ich finde es großartig, dass man ohne Umweltauswirkungen dahinter zu haben, Energie erzeugen kann. Und für mich ist es ganz wichtig, dass sie mir jetzt sozial gerecht ankommt, damit ich nicht mehr das große soziale Arschloch von meiner Oma bin, sondern deswegen sollte diese Energie wirklich bei allen den Strom günstiger machen. Und dafür haben wir eben diese Lösung entwickelt. Und wer da mehr zu wissen möchte, kann gerne bei uns auf flexhome.energy über das Internet kommen oder aber auch in @gemeinsam@flexhome.energy meine Mail schreiben. Und dann nehmen wir super schnell Kontakt auf, kommunizieren das gerne durch und freuen uns eben einfach über jeden Partner, der dieses Ziel dieser sozialen Energiewende weiter vorantreiben möchte. Also für uns ist auch wichtig, dass wir als Team unterwegs sind. Das sind wir drei Unternehmen, das ist Exnaturn, das ist InnoCharge, das ist hier die Flexhome Energy, das sind aber auch die anderen Partner, die bei uns im Projekt sind. Wir halten das also nicht für uns, sondern wir versuchen gemeinsam was voranzubringen. Und deswegen, wenn einer zu uns kommt, leite ich das super gerne weiter. Ich merke dann sehr schnell, wo meine Grenzen sind, wo andere Partner das besser können. Und deswegen scheue ich mich dann nicht, das eben auch weiterzugeben und dann eben quasi das Gesamtprojekt gemeinsam voranzubringen.
Vielen lieben Dank an alle Gäste. Das war der Messe-Podcast zu eWorld zum Thema Batterieschwärme. Es hat mich sehr gefreut, interessante Einblicke in das Projekt zu bekommen und auch neue Perspektiven zu erhalten zur Energiewende. Wenn Sie das jetzt hören und Interesse haben an einer Zusammenarbeit oder nähere Informationen benötigen, setzen wir das auch alles in die Shownotes. Das können Sie dort nachlesen. Und ansonsten hoffe ich, man sieht sich auf der eWorld.
Vielen lieben Dank.
Besten Dank und tschüss.
Danke für das tolle Gespräch. Bis zum nächsten. Tschüss.